HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Zu meiner ersten Kommunion bekam ich von einem Onkel als Geschenk das 1951 veröffentlichte Buch Junger Adler Tominigulai unter den Kanaken der Südsee. Geschrieben von einem Herz-Jesu-Missionar. 28 Jahre lang hatte er im Norden Papua-Neuguineas auf der damaligen Gazelle-Halbinsel gelebt, wo die Missionare seit dem späten 19. Jahrhundert tätig waren. Auf der Schule seiner Missionsstation lernte er den jungen Tominigulai vom Butam-Stamm kennen und befragte ihn zu seinem Leben. Tominigulai war nach kriegerischen Auseinandersetzungen mit einem anderen Stamm geflohen, in der Station medizinisch versorgt worden und zutiefst beeindruckt von der christlichen Lehre und den freundlichen Mönchen, die sie verbreiteten. Sein Vater, der Häuptling, hatte nicht nur den letzten Kampf verloren, sondern auch sein Leben. Ebenso die Mutter. Der Tradition gemäß waren die Toten verzehrt worden. Auch Tominigulai hatte vom Fleisch seiner Eltern gegessen, um ihre Kraft und ihren Mut in sich aufzunehmen. In der Missionsschule empfindet er das als seine größte Schuld. Innerlich zerrissen zwischen den Ritualen seines Stammes und dem christlichen Glauben, liefert er sich nach großen inneren Kämpfen freiwillig seinen Feinden aus.
Das war der Ruf Christi, den er jetzt vernahm. Sich selbst zum Opfer bringen, zwei Freunden das Leben retten. Alle Schwäche war von ihm abgefallen. Die Muschelhörner dröhnten, dumpf rasselten die Trommeln. Er hob die Augen zum Himmel und sprach die Worte, die vor ihm schon mancher gesprochen in der Stunde der Prüfung. O Herr, sei ihnen gnädig, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Ohne Zweifel ein Held, dieser Tominigulai. Ein Märtyrer, jung und stark. Das Buch zog mich völlig in seinen Bann. Es schildert den üppigen Urwald, das Zusammenleben der Ureinwohner, ihren Glauben an böse und gute Geister so farbenfroh und lebendig, dass mir in meinem kleinen westfälischen Dorf zum ersten Mal klar wurde, wie verschiedenartig Landschaften, Völker und Kulturen sind. Dass diese Menschen aber ungetauft und ohne die Wohltat der anderen Sakramente keine Chance auf den Himmel haben. Damals beschloss ich, Nonne in Afrika zu werden, im Dschungel. Ich wollte Heidenkinder missionieren und natürlich viele Abenteuer erleben. Es kam anders. Doch als mir das Buch vor kurzem wieder in die Hände fiel, habe ich mich gefragt, wie Mission wohl heute aussieht. Die Botschaft des Evangeliums ist ja längst auf allen Erdteilen verkündet. Ich wollte mit Menschen von verschiedenen Kontinenten sprechen, mit solchen, die Mission hautnah erlebt haben.
Es gibt noch immer das Verständnis, dass wir als Christen die Nichtchristen bekehren müssen. Das ist ja auch die Botschaft Jesu Christi. Obwohl natürlich dieser Gedanke ist gefährlich, weil wir in der pluralistischen Gesellschaft in Indonesien leben. Wenn wir unsere Beziehung in Bekehrungsgedanken machen, das macht auch keinen Frieden in Indonesien.
Wir haben verschiedene Arten von Missionaren. Es gibt Missionare, die gehen dort, um Leute zu bekehren. Und manchmal bekehren sie auch Leute, die schon Christen sind, weil sie nicht christlich genug sind.
Heute halten wir an den Namen Mission fest, bewusst, weil es darum geht, auch deutlich zu machen, wir stehen dafür, dass es einen Glaubenszusammenhang gibt, von dem wir der Meinung sind, er ist es wert, auch bezeugt zu werden.
Geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe.
Mit diesen Worten hatte Jesus seine Jünger beauftragt, in die Welt hinauszuziehen. 50 Tage nach Ostern, an Pfingsten, so steht es in der Apostelgeschichte, sei der Heilige Geist in Form von Feuerzungen auf sie niedergekommen, woraufhin sie in allen Sprachen reden konnten. An diesem Tag sollen 3000 Menschen getauft worden sein. Die Missionare, die sich Jahrhunderte später aufmachten, hatten es da schwerer. All diese Sprachen, die sie nicht verstanden, all diese Kulturen, die voller Rätsel blieben, Die Hitze hier, die Kälte dort, die ungewohnte Nahrung, die Krankheiten, die brutalen Ermordungen, der Kannibalismus. Ein Leben voller Gefahren und Entbehrungen. Der amerikanische Historiker Francis Parkman hatte im 19. Jahrhundert Briefe von Jesuiten ausgewertet, die nach Kanada zu den Hurunen, Irokesen und Algonkin gezogen waren. Über einen französischen Pater schrieb er:
Er verabscheute die Lebensweise der Indianer, den Rauch, das Ungeziefer, die eklige Nahrung, die Unmöglichkeit, sich zurückzuziehen. An ihren rauchenden Holzfeuern, umgeben von lärmenden Männern und Squaws mit ihren Hunden und den unablässig kreischenden Kindern, konnte er sich nicht konzentrieren. Er hatte von Natur aus nicht die Gabe, ihre Sprache zu erlernen, und mühte sich 5 Jahre ohne nennenswerte Fortschritte mit ihr ab.
Dieser Missionar gab trotzdem nicht auf und blieb bis zu seinem Tod. Unter Menschen, die zwar andere folterten und auf grausame Weise töteten, wenn sie sie als Feinde betrachteten, aber niemals ihre Kinder schlugen. Unter Männern und Frauen, die polygam lebten und sexuelle Freuden ohne Scham genossen. Für zölibatäre Jesuiten nicht gerade einfach.
Als die Missionare kamen, gab es mehrere Glaubensrichtungen. Erstmal gab es den afrikanischen Glauben und der ist auch stark verbreitet auf verschiedene Formen in Afrika. Der hat vieles Ähnliches mit dem christlichen Glauben, aber vieles auch, was nicht ähnlich ist.
Luzungu Bilinyi von der Lutherischen Kirche in Tansania leitet im Rahmen der Vereinten Evangelischen Mission in Wuppertal Seminare zum interreligiösen Dialog und macht Antirassismus-Training. Sein Vater war Missionar in Bethel. Er selbst ist in Deutschland und Tansania aufgewachsen.
Der afrikanische Glauben glaubt auch an einen Gott. Das ist auch ähnlich wie in den christlichen Glauben. Und deshalb sagen auch viele Afrikaner oft, dass die Missionare haben nicht den Glauben gebracht. Die haben uns Jesus gebracht, nicht den Glauben. Also den Glauben gab es schon immer. Das hört man auch oft von afrikanischen Theologen, dass die Missionare haben Jesus gebracht. Alles andere war schon hier.
Mission gehört zutiefst zum Wesen der Kirche. Darum ist es für jeden Christen und jede Christin unverzichtbar, Gottes Wort zu verkünden und seinen, ihren Glauben in der Welt zu bezeugen. Es ist jedoch wichtig, dass dies im Einklang mit den Prinzipien des Evangeliums geschieht, in uneingeschränktem Respekt vor und Liebe zu allen Menschen.
So heißt es in der Präambel des Textes, der anlässlich des Internationalen Ökumenischen Kongresses 2014 in Berlin herausgegeben wurde. Uneingeschränkter Respekt. Das war nicht immer so. Missioniert wurde auch mit Gewalt und Unterwerfung. Und es gab auch Missionare, die Indigene wie Sklaven behandelten. In seinem Buch »Verbrechen im Namen Christi, Mission und Kolonialismus« schreibt der Journalist Gerd von Paczenski:
Besonders von den portugiesischen Missionaren der Frühzeit verwandelten sich viele selbst in Sklavenhändler. Den Jesuiten gehörten Sklavenschiffe der Route Angola-Brasilien. Sie teilten die verbreitete Ansicht, Schwarze nach Amerika zu verkaufen, sei die beste Methode, sie zum Christentum zu bringen. Der Bischof von Luanda segnete als Taufersatz von seinem Marmorsitz am Kai aus die in Booten auf die Schiffe gebrachten Sklaven. Ihm stand ein Anteil der Exportsteuer für die Weggeschafften zu.
Das war die eine Seite. Die andere? Gerade Jesuiten legten großen Wert auf Bildung und Ausbildung der Missionierten. Sie gründeten Siedlungen, Schulen, Krankenhäuser und bemühten sich um wirtschaftliche Autonomie. Alle mussten mitarbeiten. Sie lernten die Sprachen und brachten sie in eine Schriftform und versuchten gemeinsam mit Einheimischen die Bibel zu übersetzen. Hannes Menke hat in Togo gearbeitet und in Bremen 16 Jahre lang die norddeutsche Mission geleitet.
Also ist es ja so, dass in den afrikanischen Kontext die Missionare überwiegend weit vor der politischen Kolonisierung da waren und sie eigentlich überhaupt keine Machtinstrumente hatten. Sie waren eine ganz kleine Minderheit in einem gesellschaftlichen Kontext, in dem sie als Gäste akzeptiert wurden in der sie allerdings auftrat mit dem Anspruch, dass das, wovon sie reden, eine höhere Wertigkeit hat als der religiöse Kontext, den sie vorgefunden haben.
Die Missionare machten die Regeln. Bekleidungsvorschriften, welche Körperteile müssen bedeckt sein, Arbeitseinteilungen, was und wie lange. Von den sogenannten Wilden zeichneten die Europäer ein düsteres Bild. Wie in der Geschichte von Tomi Nicolai. So wird sein Vater beschrieben.
Wilder, vom Scheitel bis zur Sohle, kauerte er, nackt wie ihn Gott erschaffen, am Fuße eines Baumes und starrte vor sich nieder. Unter runzliger Stirn, über die dicke Tätowierungsnarben liefen, lagen ein paar finstere, unruhig irrende Augen. In den Nasenflügeln steckten geschnitzte Knochensplitter. Quer durch die Scheidewand ging ein rot gefärbtes Stäbchen, das links und rechts weit herausragte. In den durchlöcherten Ohrläppchen hing eine Tonpfeife. Bunte Federn und eine Hibiskusblüte vervollständigten den Schmuck dieses wilden, von Leidenschaften gezeichneten Gesichts.
Dagegen die Beschreibung des Missionars, der Tomi Nicolai aufnahm.
Pater Antonius. Ein blondbärtiger, hochgewachsener junger Mann, in dessen blauen Augen sich jugendliche Begeisterungsfähigkeit mit männlichem Ernst mischte. Tomi Nicolai folgte mit rollenden Augen den Bewegungen seiner vermutlichen Feinde. Sicherlich würde er nun totgeschlagen und aufgefressen. Noch nie hatte er erlebt, dass man sich um verwundete Feinde bemühte. Das aber tat der weiße Mann. Neugierig starrte Tomi Nicolai in dieses hellhäutige Gesicht, in dem zwei Augen von der Farbe des Himmels standen.
Augen von der Farbe des Himmels, hochgewachsen. Der weiße Missionar ist der Gute, Lichte, der Überlegene, der Retter, selbst wohlgeborgen in seinem Glauben. Die Missionare hatten durchaus ihren Anteil an der Entstehung rassistischen Denkens.
Wenn wir über die Missionsarbeit in den 19. Jahrhundert und den Anfang von dem 20. Jahrhundert reden, ja, es gab zum Beispiel dieses Veredelungsmodell, wo die Missionare dachten, wir gehen und veredeln die Kulturen, die es dort gibt, weil unsere Kultur die höchste Kultur ist. In solche Modelle, ja, dann gingen Leute und dachten, wir sind besser und können alles besser.
Rassisten, das ist so. Und es ist der Anspruch, dass nicht nur das Christliche, sondern genauso auch das Abendländische, also die westliche Kultur, das war ja eine nicht zu trennende Einheit gewesen in dem Denken der Menschen, dass das eine höhere Stufe sei und dass es ein wichtiger und wertvoller Beitrag für die Menschen sei, dieses ihnen beizubringen. Also das war durchaus von dem eigenen Selbstverständnis her die Idee, wir tun damit was extrem wichtig Gutes. Und das ist in unterschiedlichem Maße einhergegangen eben mit der Herabstufung, Verächtlichmachung des Fremden, was ihnen begegnete.
Pfarrer Anda Palindungan kommt aus Sumatra. Bei der Vereinten Evangelischen Mission leitet er die Abteilung Training und Empowerment.
Wir müssen ja auch unterscheiden zwischen Mission und Kolonialismus. Es gab Mission ohne Kolonialismus bei uns in Indonesien. Die Missionare kamen sogar lange vor der Kolonialistenzeit. Die Jesuiten und auch diese deutschen Missionare nach Nordsumatra, weil Nordsumatra damals wurde noch nicht kolonialisiert von den Niederlanden. Also bei uns ist Mission nicht nur negativ.
Auch in Afrika erfuhren Missionare viel Zustimmung, sagt Angelika Fedeler, Leiterin der deutschen Abteilung der Vereinten Evangelischen Mission.
In den 80er Jahren habe ich in Ghana gearbeitet, in diesem Gebiet der norddeutschen Mission sozusagen, was früher deutsche Kolonie war. Und die Leute da, die haben uns immer gesagt, naja, ihr müsst euch das mal vorstellen, das war ein Klima und diese Missionare, die sind gekommen und gestorben. Und dann ist der nächste gekommen, ist auch wieder gestorben. Und dann ist noch einer gekommen und der ist auch gleich wieder gestorben. Dann kam der vierte und der hat es dann eine Zeit lang überlebt. Also es haben Leute nicht zum eigenen Vorteil sowas unternommen. Und das haben die uns immer gesagt, das hat denen so viel Glaubwürdigkeit verliehen. Dieses Kommen und Mitleben. Ein Kennzeichen der Missionare war ja, dass die mitgelebt haben und nicht in Palästen, in den Hauptstädten. Und das wird sehr gewertschätzt.
So wie der Steiler Missionar und Anthropologe Martin Gusinde im unwirtlichen Klima Feuerlands. 6 Jahre lang lebte er bei verschiedenen Stämmen, lernte ihre Sprachen und setzte sich vehement dagegen ein, dass eingewanderte Schafzüchter die Ureinwohner töteten. Zugang bekam er über einen Freund, der mit einer feuerländischen Frau verheiratet war. Sie hatte sich taufen lassen. Gusinde dokumentierte das Leben im Archipel, machte Fotos, nahm ihre Gesänge auf kratzigen Schellackplatten auf und hinterließ ein vierbändiges Werk. Seine Arbeit gilt als die beste, die je über Feuerländer geschrieben wurde. Im südlichsten Ort der Welt, in Puerto Williams, erinnert heute ein Museum an ihn, sagt der chilenische Anthropologe Maurice van der Mele.
We still have a community of Yagans in Puerto Williams. They are about 150.
Wir haben noch eine Gemeinschaft von 150 Yagans in Puerto Williams. Sie sind alle Nachfahren. Und sie gehen tatsächlich manchmal ins Museum und sehen sich die Bilder an. Denn diese Fotos im Museum, das ist so ähnlich, als wenn wir zu Hause unser Familienfotoalbum angucken. Sie gehen mit ihren Kindern hin und erzählen ihnen vom Leben der Großväter, Tanten und Großmütter. Sie haben Geschichten, die erzählen, wie alles begann. Und eine Art Gott, der alles geschaffen hat. Nicht nur Männer, Frauen, Tiere, Vegetation, sondern auch die Inseln, das Wasser, die Gletscher, das Wetter. Er heißt Vataunievna. Sie hatten keine Priester. Sie redeten einfach mit Gott, wenn sie ihn brauchten.
Talk with God when they need it.
Eure Art ist nicht unsere Art. Warum könnt ihr es nicht hinnehmen, dass wir anderen Göttern dienen? Können wir nicht den Wasserzauber auf uns nehmen und unser Leben trotzdem beibehalten?
Fragen Indianer, den französischen Jesuitenpater Laforgue, in Brian Moores Roman Schwarzrock, der auf historischen Aufzeichnungen beruht. Der Wasserzauber, das ist die Taufe. Warum nicht den alten mit dem neuen Glauben verbinden, die eigene mit der fremden Tradition?
Die meisten Lieder in unser Liederbuch sind Bach und alte deutsche Komposer, die wir auch sehr schätzen, aber die klingen auch ein bisschen anders wie hier in Deutschland. Wenn man geht in den reicheren Gemeinde, dann wird Bach mit einer ganzen Band gespielt, also mit Gitarre, Schlagzeug und Bass und Keyboards und alles Mögliche. Und Orgel gibt es und Leute mögen die. Und es ist auch interessant, die Liturgie, die jetzt Maasai-Töne und so haben, auf Orgel gespielt zu haben. Das ist eine gute Mischung von europäisch und afrikanisch und das macht auch Spaß. Also es gibt Gemeinden, die sehr viel von ihrer Kultur bewahrt haben. Und es gibt Orte, wo vieles von der Kultur verboten wurde, so wie Tanzen, Trommeln, verschiedene Essweisen, Getränke, Anziehweisen. Und zum Beispiel in vielen Orten in Tansania, in vielen Kulturen gab es diese Initiation. Also dieses Ritual war sehr wichtig für Jugendliche, nachdem sie in Pubertät sind. Und nach der Pubertät, dann sind sie Teil der Gesellschaft. Und das ging mit Beschneidung. Manchmal nur für Männer, kommt darauf an, in welcher Gruppe man angehört, und manchmal für Männer und Frauen. Missionare hatten gesagt, das ist barbarisch, satanisch. Und andere hatten gesagt, okay, warum machen wir die Initiation nicht zusammen mit Konfirmation? Weil Konfirmation ist auch eine Initiation. Und da findet man auch in ein paar Orte in Tansania, wo das immer noch so gemacht wird. Und immer auch noch dieser Gedanke, dass Konfirmation ist nicht nur Initiation zu den christlichen Glauben, sondern auch Initiation zu der Gemeinschaft.
Beschneidung von Mädchen ist in Tansania inzwischen verboten. Und die Missionierten werden zunehmend selbstbewusster. 1996 wurde die Vereinte Evangelische Mission, kurz VEM, gegründet. Diese internationale Gemeinschaft besteht aus 38 Kirchen in Afrika, Asien und Deutschland und den von Bodelschwingschen Stiftungen Bethel. Die Deutschen sind mit 7 in der Minderzahl. Vorläufer der heutigen Kirchen waren Missionsgesellschaften aus England, den Niederlanden und Deutschland. Angelika Fedeler.
Also die VEM versteht Mission als gemeinsame Aufgabe aller Kirchen. Nicht die einen missionieren die anderen, sondern Mission ist so ein Urbedürfnis der Kirchen. Und auch das ist nicht unbedingt, um anderes kaputt zu machen, sondern Mission heißt zeigen, was ich liebe. Aber wir versuchen nicht gegen den Willen eines anderen, einen anderen zu überzeugen, sondern wir akzeptieren, was der glaubt oder die glaubt.
Ich habe das Gefühl, ich kann hier auch meine Kollegen ganz offen sagen, das finde ich rassistisch oder das finde ich falsch. Das entspricht meiner Kultur ganz und gar nicht. Also nach meiner Kultur geht das nicht. Ja, und dann kann es für eine Zeit schwierig sein zwischen uns. Dann müssen wir diskutieren, aber das ist mein Gefühl. Der Glauben uniert uns.
Ein Stück weit sei die Annäherung schon gelungen, meint Anda Palindungan. Aber natürlich spiele auch das Geld eine Rolle.
Geld ist benutzt, um die andere zu beherrschen. Die Leute in Asien und Afrika haben ja auch noch kein Selbstverständnis, weil sie denken, dass wir die Gelder aus Deutschland bekommen. Das heißt, wir sind noch nicht Augenhöhe mit den Deutschen, weil wir immer empfangen und die Deutschen denken, dass sie immer geben. Das ist ja nicht nur zu nehmen. Aber wissen Sie, diese Mentalität ist schon lange verankert und das ist auch nicht so einfach zu ändern.
Aber die Verhältnisse wandeln sich. Die europäischen Kirchen, die einst Missionare in die Welt hinaussandten, leiden unter massiven Kirchenaustritten in einer säkularen Welt, in der sich auch die zahlreichen Fehltritte nicht mehr verbergen lassen. Gleichzeitig lernen die Missionierten, sich zu behaupten.
Das fing so vor 15 Jahren an, dass wir das erste Mal Gruppen aus dem Süden hatten, die baten nicht um Einladungen, sondern die sagten, wir kommen, wir wollen, dass ihr uns ein Programm macht, das und das Thema. Dann haben die das selber finanziert. Und man darf da nicht naiv sein, aber es ist nicht mehr durchgängig so, hier sind die Armen und da sind die Reichen. Und inzwischen ist das so, wir haben seit etwa 10 Jahren ein Programm, das nennt sich United Action. Das ist ein Fundraising-Programm in Afrika und Asien. Und inzwischen ist es so, dass die Einnahmen durch dieses United Action Programm etwa die Verluste in Deutschland ausgleichen.
Bleibt die Frage nach den Kulturgütern, die europäische Missionare aus Lateinamerika, Afrika und Asien mitnahmen. In Wuppertal sind sie im Missionsmuseum auf der Harthöhe ausgestellt. Angelika Fedeler von der Vereinten Evangelischen Mission.
In der VEM muss es nicht zurückgegeben werden, sondern es muss für alle zugänglich gemacht werden. Deshalb wird jetzt alles digitalisiert. Und das Verständnis ist, es gehört der VEM, es gehört ja nicht Deutschen oder es gehört keiner zentralen Einrichtung, sondern es gehört der Gemeinschaft von Kirchen.
Man könnte natürlich auch kleine Museen in Afrika und Asien bauen, für die Dinge, die aus den jeweiligen Ländern stammen, als Beispiele für ihre Kultur in vergangenen Zeiten. So wie im Martin-Gusinde-Museum in Puerto Williams. Was die Zukunft bringt, wird sich zeigen. Die Missionswerke entwickeln sich weiter. Bewusst lernen sie den längst überfälligen Respekt vor den Religionen und Lebensweisen anderer Menschen. Bekehrung und Taufe stehen nicht länger im Mittelpunkt. Stattdessen Entwicklungshilfe, Unterstützung bei Katastrophen, tatkräftige Mitarbeit beim Aufbau von Dörfern, mit Kindergärten, Schulen, Krankenstationen, Brunnen. Gegenseitiges Voneinanderlernen bei Austauschprogrammen und Begegnungen. Das gilt für Missionswerke der katholischen wie der evangelischen Kirche.
Ich denke, wir müssen auf die Gedanken von weise Überlegenheit verzichten. Das geht nicht mehr. In unserem Verständnis von Mission. Mission bei uns und auch bei unseren Mitgliedskirchen ist keine Einbahnstraße, sondern gegenseitige Kommunikation, dass wir alle gleich sind.
In Tansania, wir feiern 2 Tage normalerweise. Den Tag, wo die Kolonialherren gegangen sind und den Tag, wo die Missionare gekommen sind. Weil ja, die waren nicht Engel. Es gab vieles, was sie auch falsch gemacht haben und vieles, was auch rassistisch war. Aber zum Beispiel, die haben viel dafür gesorgt, dass der Sklavenhandel zu Ende kam. Das haben sie nicht alleine gemacht, aber die haben auch sehr stark mitgewirkt und auch dafür gearbeitet.
Nelson Mandela hat 98, glaube ich, in Harare, da gab es eine große Weltversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen, da hat er eine Rede gehalten. Da hat er gesagt, die Kolonialherren haben in Bezug auf Bildung auf ihren Bedarf hin ausgebildet. Und die Missionen sind in die Gegenden gegangen, wo es nichts zu holen gab. Und dieses Zitat endet mit dem Satz, I will never cease to thank the missionaries for what they did for us. Also der sagt sozusagen, ohne die Missionsschulen und die Missionsbildungsarbeit stände ich heute nicht hier.